Weil das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben. Wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind. Ich will nicht, dass meine Kinder glücklich sind. Ich will, dass sie mit jeder Emotion umgehen können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Christine Rickhoff, Elternredakteurin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Hier im Podcast spreche ich mit Menschen, die Antworten geben können auf zumindest einige der Fragen, die wir uns als Mütter und Väter täglich stellen. Auch heute haben wir natürlich wieder ein spannendes Gesprächsthema. Der Elternrealitätscheck. Oder um ganz genau zu sein, heute geht es um die ungeschönte Wahrheit. Das Anti-Disney der Elternschaft, von der Übelkeit im ersten Trimester über das gar nicht mal so kuschelige Wochenbett, über schlaflose Nächte, komplette Überforderung und wenn wir genug Zeit haben, dann auch gerne über zugeknöpfte und zickige Teenies. Dazu habe ich mir die Psychologin Jill Beyer eingeladen. Und natürlich, das wollen wir mal voranstellen, lieben wir es, Eltern zu sein. Wir wissen auch, wie toll Kinder sind und wie sehr sie unser Leben bereichern. Aber heute geht es eben einfach um die anderen Seiten. Für alle, die gerade strugglen und für alle, die sich gerade alleine fühlen mit ihrer Überforderung und für alle, die denken, ist das nur bei mir so anstrengend? Nein, ist es nicht und darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, liebe Jill.
Hallo, schön, dass ich wieder da sein darf.
Ja, genau, du sagst wieder und das ist ganz genau richtig. Wer vielleicht gerade schon gedacht hat, Jill, ist ja auch gar nicht so häufig dein Name. Du warst schon mal da letztes Jahr, da haben wir über Sorgen und Ängste in der Elternschaft gesprochen. Und ich kann ja mal ganz kurz erzählen, warum wir wieder miteinander sprechen. Seit vorgestern gibt es im Buchhandel einen Schwangerschaftsratgeber oder ein Begleitbuch, wie auch immer man es nennen möchte. Und das ist geschrieben von mir, aber mit mehreren Gastbeiträgen von dir, Jill.
Ja, und ich freue mich so sehr auf dieses Buch. Es ist so schön geworden. Inhaltlich wie auch grafisch.
Ja, grafisch ist es eine Wucht, ne? Also ich freue mich da so drüber. Ich habe das mit Joelle Cholognas gemacht und wir hatten damals beide gerade ein Baby bekommen und es war so das erste Mal, dass wir beide so ohne Baby mal wieder unterwegs waren. Und dann saßen wir da und es ging dann relativ schnell, dass wir so erzählt haben, wie sehr wir das Baby vermissen, wie sehr wir dann doch irgendwie es ganz geil finden, mal wieder uns zu spüren auch, ne? Mal wieder so bei sich zu sein.
Und rauszukommen.
Voll, genau. Ja. Ja, und dann haben wir darüber geredet und haben gedacht, eigentlich müsste man mal ein ehrliches Schwangerschaftsbuch machen, so, ne? Und deswegen hier auch diese Folge, mir hat sowas gefehlt, wo ich so denke, so, ja, das ist das ehrlich, ist das ganz, ganz ehrlich?
Da fehlt halt total die emotionale Seite.
Voll.
Das ist, glaube ich, dass man sieht, okay, und das will man ja in der ersten Schwangerschaft auch wissen. Wie ist das, wie groß ist das Baby? Und ich finde auch dieses, das ist dann halt nur aufs Baby ausgerichtet und nicht unbedingt, was macht das eigentlich mit mir als Schwangere?
Ja, oder das dann halt so körperlich, ne?
Also ja,
dieses,
genau.
Wie geht's dir denn? Da will ja jeder dann immer nur wissen, ist dir schlecht? Ja. Hast du Symphysenlockerung oder so? Und klar, ist das ja wichtig für das Wohlbefinden. Aber ehrlicherweise gibt's ja ganz andere Punkte, um die es noch geht. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen so pünktlich zum Buchrelease, machen wir auch eine Ehrlichkeitsfolge und gehen einmal so durch die Gefühle in der Schwangerschaft, im Wochenbett und machen einmal den Realitätscheck zum Thema Elternschaft.
Let's go!
Let's go! Fangen wir an. Also, Jill, du, um mal ganz kurz auch nochmal über dich zu sprechen, du hast ja dich sehr spezialisiert auf die Begleitung von werdenden Eltern und von Eltern.
Mhm.
Und also an welchem Punkt kommen die Leute zu dir? An welchem Punkt merken sie, okay, der Realitätscheck hält diesen Schwangerschaftsratgeber nicht mehr stand?
Das ist eine sehr gute Frage, das ist total unterschiedlich. Tatsächlich von vor der Schwangerschaft schon, wo die Leute merken, es geht nicht so, wie wir das eigentlich wollen, bis hin zu Schwangerschaftstest ist positiv und Hilfe, das macht ganz viel mit mir. Ich habe tatsächlich gerade viele Frauen überdurchschnittlich viel, die mit dem Geschlecht nicht klarkommen.
Mhm.
Aber natürlich auch viele Mamas, die so merken, okay, es ist einfach völlige Überforderung, man hat keine Zeit mehr für sich und man hat so das Gefühl, man ist auch gar nicht mehr man selber.
Ja.
Und dann wird man lauter mit den Kindern und so, wie man eigentlich nicht sein will. Also die Bandbreite ist eigentlich total groß.
Ja, aber es ist vor allem dieses, ich dachte nicht, dass es so ist wahrscheinlich, ne?
Ja,
dass
genau.
Ich so bin, dass das Kind so ist, ein Mädchen, ein Junge.
Ich glaube, das große Problem ist ganz oft die Erwartungen, die wir haben,
ja,
die dann einfach gecrashed werden, eigentlich immer. Und gerade als Mama, ja auch täglich.
Also. Ja, ich möchte das unterschreiben. Und ja auch täglich über Jahre.
Ja, voll. Ja. Und je mehr wir eigentlich dagegen ankämpfen und sagen, wir wollen es so nicht haben, desto schlimmer wird's.
Ja. Du sagtest gerade, wenn so klar wird, welches Geschlecht das Kind hat, da ist dann oft so ein Punkt, an dem das erste Mal so die Erwartung und die Realität so clashen. Warum ist das Geschlecht so wichtig?
Das ist natürlich total individuell. Ich glaube, das große Problem ist, dass es oft so ist, dass die Frauen bis zum Zeitpunkt gar nicht wirklich wissen, dass sie doch ein Wunschgeschlecht haben.
Aha.
Und das merken sie dann meistens erst, wenn sie wissen, okay, es wird jetzt ein Mädchen oder es wird ein Junge.
Mhm.
Und dann ist es halt total oft so, dass emotional total viel passiert und man von außen dann aber hört, freu dich doch einfach, dass du schwanger bist oder freu dich doch einfach, dass es gesund ist.
Mhm.
Alles so Dinge, die es absolut nicht besser machen, sondern eigentlich das Gegenteil hervorholt. Und dann kommt Schuld und Scham mit rein und entweder die Frauen sprechen dann gar nicht mehr drüber,
mhm,
oder fühlen sich halt noch schlechter.
Ja, voll. Und ich verstehe das auch, ne? Also Schuld und Scham ist ja schon mit drin, wenn man denkt, wow, jetzt bist du noch nicht mal geboren und du bist schon anders, als ich es gewollt habe, ne?
Ja, voll. Und das Gute daran ist aber, sobald man versteht, und das finde ich ist das Tolle an unseren Kindern, egal ob sie schon gezeugt sind, noch im Bauch oder auf der Welt, die zeigen uns eigentlich immer unsere Themen auf.
Ja.
Weil das Kind, das Geschlecht des Kindes ist ja nicht das Problem, sondern was wir daraus machen.
Ja.
Egal ob unbewusst oder bewusst.
Weißt du, was richtig lustig war? Mein Schwager ist so einer, der ist ganz bezaubernd, der häkelt zum Beispiel total gerne.
Mhm.
Also der häkelt mir Schals und cool. Kuscheltiere und so weiter. Und dann sagte er, und wir mussten alle so lachen, weil wir es in dem Moment direkt gespürt haben, wie absurd es war, gesagt, naja, er wünscht sich schon ein Mädchen, weil dem kann er dann häkeln beibringen. Da, also die Absurdität.
Sagt er als Mann.
Sagt er als Mann, der häkelt, weißt du? Wo du so denkst, du bist doch das lebende Beispiel dafür, dass wir diese Geschlechteridentität so nicht brauchen.
Aber
weißt
da
du?
Merkt man ja, ja diese Schubladen, in die wir alles immer stecken.
Ja.
So, und was ich zum Beispiel feststelle, wenn, natürlich nicht immer, aber oft, dass wenn eine Frau zum Beispiel ein Problem damit hat, einen Jungen zu bekommen, mhm, dann denkt sie ganz oft schon darüber nach, wie es sein wird, wenn der nicht mitmacht, wenn der nicht still sitzt, wenn der laut ist und mhm, macht, was er will und was alle anderen dann denken über sie und über das Kind.
Ah.
Und das sind halt so, oder keine Ahnung, kommt selbst aus einer Familie, wo sie vom großen Bruder immer wieder fertig gemacht wurde.
Ja.
Und dann kommt diese Emotion halt wieder hoch.
Oh, dann ist das erste Kind ausgerechnet ein Junge und dann wird der auch wieder
genau,
so ein großer Bruder. Man rechnet so blöd hoch. Ne?
Total, voll.
Ja, oh, das ist echt spannend. Aber ich finde auch, genau, also diese Vorstellung, die man dann loslässt, weißt du was, ich glaube, dass sich Leute zu wenig Zeit nehmen, auch einmal drum zu trauern.
Ja.
Also es ist halt so dieses, das gehört ja dazu, auch eine Vorstellung loszulassen, bedeutet ja auch einen Trauerprozess zuzulassen. Und wenn der dann von Schuld und Scham unterbrochen wird oder nicht zugelassen wird, ist natürlich fatal.
Schuld und Scham sind eigentlich so die schlimmsten Emotionen, die man haben kann, weil man dann eher in so eine Starre kommt und eben nichts mehr macht.
Ja, okay.
Und vor allen Dingen auch nicht mit anderen darüber spricht.
Ja.
Weil es peinlich ist, weil es unangenehm ist.
Denkst du, wir sollten alle ein bisschen mehr drüber sprechen, wie es wirklich ist?
Es würde die Welt und vor allen Dingen auch die Last von den eigenen Schultern nehmen.
Mhm.
Und das merke ich in meinem eigenen Heilungsprozess sozusagen. Wenn ich mich traue, über Schuld- und schambehaftete Themen zu sprechen,
mhm,
entsteht meistens sofort Verbindung.
Ja.
Weil sich endlich mal jemand traut, es auszusprechen.
Ja.
Und das, was ich jetzt wieder die letzten Jahre erlebt habe, ich habe ja auch einen Podcast, wo ich ehrlich über meine Themen, mhm, spreche. Wenn ich denke, ich bin die einzige Person damit und es ist mir so unangenehm, etwas auszusprechen, dann weiß ich mittlerweile, sprich es aus, weil damit fast extrem viele Leute haben genau das gleiche Thema, trauen,
ja,
sich nur nicht, es anzusprechen.
Das glaube ich auch. Und deswegen sind, glaube ich, auch diese eure Fragenfolgen, die wir haben, echt, also du siehst es richtig an den Zahlen, dass die eine bessere Hörerzahl haben, weil die Leute, glaube ich, wissen wollen, wie es wirklich ist bei anderen Leuten.
Und ich glaube, weil sie da merken, okay, es geht ja nicht nur mir so.
Ja.
Und das ist das, was ich meine, dann entsteht Verbindung.
Mhm.
Und man fühlt sich gesehen und gehört.
Warst du denn gerne schwanger?
Ich war tatsächlich am Anfang nicht gerne schwanger.
Mhm.
Gar nicht wegen den körperlichen Sachen, sondern weil ich plötzlich so viele Sorgen und Ängste hatte.
Ah, okay.
Weil ich gar nicht bei mir war.
Mhm.
Ich war die ganze Zeit in der Zukunft und dachte, oh mein Gott, was bedeutet das jetzt?
Ja.
Weil ich bin zum Beispiel auch ungeplant schwanger geworden.
Mhm.
Und ich war so ein Mensch, ich habe super gerne geplant. Und das war für mich eine Katastrophe.
Stimmt.
Wenn mein Plan nicht eingetreten ist.
da ist die ganze Elternschaft eigentlich eine Katastrophe, wenn man gerne plant, oder?
Total. Also nicht nur auch die Schwangerschaft. Ja. Ne? Da geht es ja auch schon los. Und dann, als ich mich aber wirklich hingesetzt habe, ich meine, ich habe ja das große Glück, Psychologin zu sein, und ich hatte mich davor schon auf Stress spezialisiert. Mhm. Und ich bin dann einfach noch ein bisschen tiefer gegangen, habe gesagt, okay, es ist nicht der generelle Stress, sondern vor allen Dingen sind es bei mir gerade Sorgen und Ängste.
Ja.
Und dann habe ich geguckt, was sind denn Sorgen und Ängste eigentlich und wie komme ich da raus? Und dann, ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht mehr, ab welcher Woche es war, aber irgendwann war ich super gerne schwanger.
Okay.
Bis zu dem Punkt, wo ich wieder keinen Bock mehr hatte, was aber auch super schlau ist ja eigentlich von der Biologie,
ja, voll,
dass wir keinen Bock mehr auf Schwangersein haben, weil dann darf auch endlich die Geburt losgehen.
Deswegen sind Teenies auch so anstrengend, damit man
sich lösen kann.
Ja, ich glaube wirklich.
Dass die auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also die Natur hilft uns da ja schon ganz gut über die Dinge hinweg, ne? Und über unsere Ängste auch hinweg, ne?
Total. Und ich finde es so schade, dass sowohl in der Schwangerschaft als auch unter der Geburt und dann auch als Mama sein, wir diese Weisheit von unserem Körper übergehen.
Ja.
Und das ist so schade. Weil die Biologie ist auf unserer Seite.
Oh, manchmal ist die Biologie nicht auf meiner Seite. Kommen wir zum nächsten Realitätscheck, nämlich Beziehung und Elternschaft. Ich finde, dass Biologie, ne, ist ja auch so ein Punkt, der zum ersten Mal dann in einer Beziehung, ich sag mal so sehr aufgeklärte Beziehungen, die schon auf einer Gleichberechtigung und Gleichwürdigkeit und alles basiert. Natürlich merkt man manchmal Unterschiede und so, aber trotzdem hatten mein Mann und ich sehr ähnliche Lebensrealitäten mit einem Fulltime-Job und mit Freundschaften und also da war gar nicht so viel Unterschied zu erkennen. Und plötzlich war ich schwanger und hatte eine Erlebensrealität sozusagen, also eine Erlebniswelt, die ihm für immer verschlossen sein wird. Und ich finde, da grätscht einem die Biologie ganz gut rein, dass man plötzlich merkt, okay, ja, du bist mein Best Buddy, aber das wirst du nie erfahren, wie das ist. Und da kommen dann schon auch, also bei uns gab es richtig Beef. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
Nee, bei uns nicht.
Ja. Ich führe eine sehr, sehr immer harmonische, glückliche Ehe.
Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass die Biologie trotzdem auf unserer Seite ist.
Ja.
Ne? Ich glaube, das Problem ist eher, wie wir heutzutage leben. Das ist das Problem. Ja, nämlich, dass wir haben nicht mehr das Dorf.
Okay, ich wollte gerade sagen, die Gleichberechtigung.
Nee, Gleichberechtigung ist scheiße. Nee, ja. Aber das ist ja, glaube ich, das, was du auch meinst. Die Gleichberechtigung ist dann plötzlich nicht mehr da, wenn man Eltern wird.
Ja.
So, die ersten 1-2 Jahre haben Hendrik und ich uns voll verloren.
Mm.
Also da war kein Miteinander mehr, da war ein Nebeneinander.
Ja.
Es hat sich ganz oft so angefühlt, als wenn er eigentlich mein Mitbewohner ist, dem ich auch noch sagen muss, wie was zu laufen hat. Also eigentlich Mitbewohner / drittes Kind.
Oh ja.
Und das war anstrengend und hart. Und ich habe auch ganz oft gesagt, ich bin nicht deine Mutter.
Mm. Ich glaube, das haben ganz viele, ne?
Ich glaube auch.
Ja.
Also weil da diese, es ist dann irgendwie auch plötzlich nicht mehr auf Augenhöhe, weil auch da wieder die Biologie eigentlich, wir können, also zum Beispiel, wenn das Baby weint, wissen wir Mütter meistens viel schneller, was es jetzt wirklich ist, warum es weint.
Ja.
Und dadurch haben wir ja auch ganz oft das Gefühl, wir können es einfach besser.
Haben wir und ist ja auch so. Und das muss man ja, und das, und also bei uns war es andersrum. Es kam eher, du bist nicht meine Mutter, weißt du? weil ich dann oft so erklärt habe, wie es geht, weißt du? Und ich glaube, das ist auch in ganz vielen Beziehungen so der Fall, dass dann die Frauen den Männern mal erklären, wie es geht. Und das ist dann so Woman's Planning so. Und da habe ich dann aber auch gesagt, irgendwie ist das ja auch total logisch, weil ich war in der ersten Zeit zu Hause und er nicht. Und dann habe ich ihm auch gesagt, guck mal, wenn du in deinem Vollzeitjob bist und dann kommt jemand und macht 1-2 Stündchen am Tag ein Praktikum sozusagen, dann ist es doch total vermessen, wenn dieser Praktikant, in Anführungsstrichen, glaubt, er würde deinen Job genauso gut können. Da geht es ja nicht um Kompetenz, da geht es ja nicht darum, dass du dümmer bist als ich. Es geht einfach darum, dass ich einen Erfahrungsvorsprung habe, weil ich dieses Kind jetzt 10 Stunden oder was länger am Tag hatte, als du es hast. So, ne?
Und vorher auch 9 Monate eins warst.
Ja, aber das ist ein Beziehungsthema und ich finde das auch immer noch total schwierig, die verschiedenen Erziehungsstile, die man ja auch selbst genossen hat oder auch weniger genossen hat, zusammenzubringen an mancher Stelle, weil man ja merkt, da sind ganz andere Erziehungsziele an manchen Stellen. Ne?
Voll. Und, so. Ich finde, was da auch reinkommt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe mich halt auch ganz viel belesen. Ich habe mir ganz viele Informationen geholt. Mein Mann...
Ich habe Susanne Mirau erzählt, dass das so ein großes Problem ist, dass Männer sehr wenig dann dazu lesen.
Ja, und das hat bei uns auch zu vielen Streitigkeiten geführt und tut es manchmal auch immer noch. Also wenn dann, keine Ahnung, Sätze aus der eigenen Kindheit hochkommen, wo ich mir an den Kopf fasse und denke, oh mein Gott, das hat er nicht wirklich gesagt, dann bin ich zum Beispiel immer so, dass ich es in dem Moment direkt im Spiegel, was natürlich auch bescheuert ist, sondern das muss man halt machen, wenn die Emotionen wieder abgeflacht sind.
Na, und man ist auch manchmal echt arrogant, ne? Ganz ehrlich, an manchen Stellen denke ich mir auch so, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, weißt du? Und du lachst. Aber ist ja nicht so. Ich finde, manchmal hat er auch die bessere Intuition an manchen Stellen, weil er eben nicht so viel gelesen hat, weil er eben nicht so viel sich hinterfragt, sondern weil er einfach ist und macht. Und das ist ja irgendwo auch eine Energie, die wahnsinnig viel Wert hat. Und da zwischendurch mal kurz reinzugucken und zu sagen, bin ich jetzt eigentlich arrogant? Ja, bin ich, seien wir ehrlich. Es tut auch mal ganz gut, ne?
Oder?
Ja.
Ja. Wenn man so ehrlich zu sich selber sein kann.
Ja, also ich kann das. Ich weiß, dass ich arrogant bin. Manchmal. Nein, aber manchmal denke ich schon, dass ich es besser weiß. Ja, allerdings auch. Ja, sehr interessant. Bei uns zu Hause manchmal. Naja, so viel dazu zum Thema Partnerschaft. Aber auch interessant fand ich das Wochenbett, weil alle schreiben einem schöne Kuschelzeit und Kennenlernzeit. Kuschelig?
Ich schreibe immer, hey, wenn du im dritten, vierten Tag bist und dir geht's richtig scheiße, das ist normal.
Ja. Das schreibst du in deine Glückwünsche rein.
Ja.
Ja.
Das schreibe ich sofort, wenn mir jemand sagt, hey, wir sind jetzt gerade seit 2 Stunden, ist das Baby da? Oder seit 2 Tagen oder was auch immer. Weil diese Info hätte ich gebraucht.
Ja.
Damals bei meinem ersten Kind.
Mhm.
Und das fehlt halt. Und entweder du hast eine gute Hebamme an der Seite, die dir genau das sagt. Und wenn dir diese Information fehlt, dann denkst du dir, was ist hier los?
Ja.
Ich sollte doch eigentlich glücklich sein, aber irgendwie ist alles scheiße.
Und plötzlich denkst du, du hast eine Depression, du hast sonst was. Ich meine, das kann sich daraus entwickeln, ne? Aber wenn es dir in der ersten Zeit nicht gut geht, ist das eigentlich eine logische Folgerung aus dieser stressigen Situation und aus dem Hormonhaushalt, der ja immer runterrasselt und alles, ne? Also.
Ja, voll, voll. Da dürfen wir die Hormone einfach nicht unterschätzen. Das tun wir aber ganz oft.
Mhm.
Also weil wir ja auch, oder ich bleibe mal bei mir, ich wusste bis vor, wenn ich ehrlich bin, ein paar Monaten nicht, wie meine Hormone eigentlich auch im Zyklus funktionieren. Ja. Da arbeite ich mich jetzt gerade ein und in der Schwangerschaft ist es ja genauso. Die Hormone verändern sich und gerade nach 3-4 Tagen geht dieser ganze Progesteron-Spiegel halt völlig wieder nach unten in den Keller und man denkt sich so, oh, was ist das hier?
Ja.
Voll. Okay.
Ja, so ist es. Und dann geht's ja weiter mit, du hast ein Kind.
Ja, du bist nicht
von
mehr alleine.
0 auf 100. Du bist nicht alleine oder von einem Kind auf 2 Kinder. Ich finde, das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer, weil, also wenn ich Eltern beobachte auf dem Spielplatz, die ein Kind haben, dann muss ich manchmal so schmunzeln und denke so, krass, also ein Kind kann 2 Menschen komplett fordern, also komplett einnehmen. Und dann hat der eine den Rucksack mit den Feuchttüchern und der andere kramt und dann so, ja, mach mal schneller, der hat hier gerade Sand und das hat er sich in den Mund geschmiert. Und also man kann sich da ja wahnsinnig drin aufreiben und das haben wir genauso getan, exakt genauso. Und dann kommt das zweite Kind und dann ist plötzlich jeder mit einem Kind beschäftigt oder wenn man alleine dann zu Hause ist. Ich weiß noch, was für einen Schiss ich hatte vor der ersten Situation.
Allein sein
mit 2 Kindern.
Oder
weil allein ich dachte,
ins Bett bringen.
Oh ja, und ich dachte, das kann ja nicht hinhauen. Also es ist rechnerisch nicht möglich, dass ich beiden gerecht werde. Dieses Gefühl von, ich werde dem Kind nicht gerecht und das ist ja total absurd.
Ja.
Ja, kennst du, ja?
Ja, ich wette, es gibt keine Mama oder keinen Papa auf der Welt, der dieses Gefühl nicht kennt.
Ja.
Also, weil es ist halt auch einfach viel und auch da, wir machen uns ja im Vorfeld schon Gedanken, dabei ist noch gar nichts passiert.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das Kernproblem, was wir Mamas unglaublich gut haben. Dieses Vordenken, was alles passieren könnte.
Ja.
Oder auch, das hatten wir jetzt letztens,
Da sind die Kinder, es war, also die Kinder haben gespielt und dann war es plötzlich sehr leise. Und das ist ja immer schon so, dass man denkt, oh, was machen sie da? Als wenn sie auch wüssten, dass die da was machen, was nicht okay ist. Und die haben halt bei uns im ersten Stock das Fenster aufgemacht.
Mm. So komplett.
Oh, komplett. Und es war echt, wo man so dachte, hui. Und das ist das, was aber auch total oft passiert. Dann ist die Situation vorbei, es ist nichts passiert, Fenster ist wieder zu. Man hat mit den Kindern geredet, dass sie es nicht nochmal machen sollen. Und trotzdem holt man diese Situation immer wieder hoch.
Mhm.
Und dann kommt immer wieder dieses, also jetzt, wo ich es erzählt habe, ist mein Körper wieder in Anspannung gegangen.
Voll. So, meine das, auch.
Ja, und das ist halt das, was, glaube ich, auch super anstrengend ist in der Mutterschaft, garantiert auch in der Vaterschaft, aber ich bin kein Vater, deswegen spreche ich da nicht so viel drüber. Dieses, es noch anstrengender machen, als es schon ist, weil wir Vergangenes immer wieder hochholen oder eben gucken, was ist, wenn die das jetzt nochmal machen? Müssen wir da jetzt mit dem Fenster, müssen wir das irgendwie abschließen? Brauchen wir ein neues Fenster? Und das ist so das, was ich immer wieder feststelle. Wir sind noch viel seltener als vorher schon eigentlich im Hier und Jetzt.
Mhm. Dabei könnten Kinder so gute Lehrer sein. Ne?
Ja, total.
Ja, und es gibt diese Momente, es gibt ja auch Leute, die das wirklich komplett wirklich bereuen, dass sie Eltern geworden sind. Aber das gibt situativ, glaube ich, in jeder Person, dass man so situativ denkt, und jetzt gerade mag ich nicht mehr. Ich hatte manchmal so dieses Gefühl von, ich will alle freezen. Dann weiß ich, allen geht's gut so, aber ich habe eine Woche Urlaub, ganz für mich, aber ich weiß, dass ich sie genau aus der Situation wieder auftaue, ohne dass die mich vermissen müssen, ohne dass was passieren kann, ja, so dieses
Bild.
Einmal kurz freezen und eine Woche Urlaub machen, auf den Malediven natürlich, nein, aber du weißt, was ich meine, ne? Dieses mal kurz alleine sein und mal bei sich sein, ich sage meinen Kindern auch manchmal so, ich höre meine eigenen Gedanken nicht mehr,
ja.
Und das ist echt ein Problem manchmal, ne?
Ja, voll, voll. Und ich finde, es gibt so eine Phase, und ich glaube, das ist wirklich so mit das erste Jahr, zumindest war es bei uns so, da ist es halt auch einfach schwierig, eine Pause zu machen.
Voll.
Zum einen, weil wir, also ich wollte das irgendwie auch gar nicht.
Hm.
Ich wollte nicht weg von meinem Baby.
Hm.
Und ich glaube, das Kernproblem ist, wenn es dann weitergeht, dann wird es irgendwann schwierig. Und wenn man auch, wenn die Kinder irgendwie 3 und 5 sind, bei mir ist es zum Beispiel so, ich brauche diesen Urlaub nicht. Ich freue mich mega, wenn wir nächste Woche in den Urlaub fahren. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, und das haben so viele Mamas leider auch noch nicht verstanden, du brauchst, um dir Pause zu gönnen, brauchst du nicht mal Zeit weg von deinen Kindern. Es ist halt wichtig, dass du, und das ist schön, dass du es gerade gesagt hast, dir mehr bewusst bist, wo bist du eigentlich gedanklich gerade.
Mhm.
Weil so viel Stress wird ausgelöst durch die Gedanken, die wir haben. Und das, was ich immer wieder feststelle, ist diese Überforderung, die Müdigkeit, dieses ist alles zu viel, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass dein Nervensystem in eine Disbalance gerutscht ist und du einfach die ganze Zeit eigentlich aus so einem Überlebensmodus rausarbeitest, in dem du kämpfen oder flüchten möchtest.
Genau, also dieses Flüchten wollen ist ja eigentlich ein deutliches Zeichen dafür, dass man
zu viel, es ist zu viel,
dass man seine Grenzen überschritten
total
hat.
Total. Ja,
aber ehrlicherweise überschreitet man seine Grenzen andauernd, gerade im ersten Lebensjahr.
Ja, weil, und da haben wir wieder das Problem, dieses Dorf, jeder kennt diesen Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, und das haben wir nicht mehr.
Ja, aber ich muss gerade an meine Schwester denken, ich war gerade bei ihr, um auch so, ne, so ein bisschen zu unterstützen und so, und dann hat ihr Baby so geschrien und ich habe es in Arm, also ich habe es auf den Arm genommen und sie kam gerade aus der Dusche, hatte sich gerade so einen Bademantel übergehängt und ich habe gesagt, ich krieg das hin, alles ist gut, ich habe dein Baby, und sie guckt mich mit riesigen Augen an und sagt so, nein, gib ihn mir zurück. Sie konnte das nicht und ich habe gesagt, komm, du legst ihn ja jetzt nicht auf eine Lichtung mit Wölfen oder so. Du gibst ihn deiner Schwester und ich habe 4 Kinder, ich werde das hinkriegen. Und es ging nicht. Und ich habe sie so ein bisschen mitleidig angeguckt. Die Wahrheit war, ich kannte dieses Gefühl haargenau.
Ja.
Völlige Überforderung, aber gleichzeitig es nicht schaffen, das Dorf zu nutzen, selbst wenn es mal da ist, weil man irgendwie sich permanent in der Verantwortung fühlt und das gar nicht gewöhnt ist. Sie ist es ja gar nicht gewöhnt, das so zu machen. Und das, dann kann sie das gar nicht mehr, das abgeben.
Ja, aber ich finde auch da, wie alt ist das Baby?
Ach, 4 Monate.
Ich finde, das ist auch wieder von der Biologie her total schlau, weil du willst deinem Baby ja auch helfen.
Ja.
Und das Dorf kann ja auch anders helfen, indem du zum Beispiel das Mittagessen machst.
Ja, ja,
weil
sie das kam nur gerade aus der Dusche und es war so dieses, nein, zieh dich doch erst mal an, ich krieg's hin.
Ja, ja, klar. Aber das ist halt auch so dieses, und das finde ich auch so wichtig für Mamas, dein Gefühl ist immer richtig.
Ja.
Selbst wenn da jemand ist, der sagt, und
die
Person, die dich liebt und sagt, ich schaff das, wenn dein Gefühl ist nein, dann ist das auch völlig okay.
Total.
Und das ist halt dieses, was wir oft irgendwie nicht mehr haben, auf unsere eigenen Gefühle zu achten.
Ja.
Und das, und dann gehen wir halt auch ganz oft über unsere Grenzen. Und wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du jetzt nicht die Schwester wärst, sondern irgendwie
die Nachbarin, der man nicht gesagt hätte, lass mich in Ruhe, ja, gib genau. mir mein Kind.
Ja, ja, weil es dann wieder wichtig ist, was andere über mich denken. Mm. Und dann soll die Nachbarin bloß nicht denken, ich sei eine Helikoptermutter. Mhm. Also reiß ich mich zusammen, will eigentlich zu meinem Kind, aber sage, ist schon okay, dann probier du das mal eben.
Mhm.
Das nein. ist halt, nein, genau.
Stimmt. Ja, ja,
einfach. Und dann ist aber auch da wieder die Schwierigkeit, wir machen es ja trotzdem ganz oft genauso, wie wir uns nicht fühlen.
Mhm.
Weil wir immer wieder über unsere Grenzen auch gegangen sind und nicht auf uns gehört haben.
Mhm.
Und da lohnt es sich halt wirklich nochmal bei sich selber ein bisschen mehr hinzuschauen und zu verstehen, warum ist es mir so wichtig, was andere Leute über mich denken?
Ja.
Oder das, warum ja. ist es mir so wichtig, dass mein Plan aufgeht?
Mhm.
Weil wenn wir immer diese Kontrolle haben wollen über die Dinge, dann wird es so anstrengend.
Ja, aber gerade wenn du so Kinder hast, also ich finde, Elternschaft ist so ein ganz vulnerables Ding. Man will nicht, dass Leute über einen denken, dass man es nicht drauf hat, weil das ist ja die wichtigste Aufgabe, die man so hat. Und ich sag mal, jetzt mit dem vierten Kind kriege ich so eine Ruhe in mich. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich eure Fragenfolgen mache und dadurch das so ein bisschen, ja, ich kriege so eine ganz andere Klarheit auch mit mir und ich habe dann immer so Elke-Sätze im Kopf. Ne? Also mein Lieblingssatz von Elke ist, ja, erziehen kann man ausgeruhte, satte Kinder. Und wenn ich mittags oder nachmittags in die Kita komme und meinen Jüngsten abhole und er ist der Meinung, dass er leider verlernt hat, seine Schuhe anzuziehen, dann kann ich natürlich auf all diese Dinge in meinem Hinterkopf kommen wie, okay, die Erzieherinnen denken, dass ich so eine Mutti bin, die ihr Kind nicht groß werden lässt, die anderen Eltern könnten denken, mein Kind wird nicht selbstständig, es ist halt unser Jüngster, ach, der wird verhätschelt, verwöhnt, das geht an bei mir. Und dann kommt aber dieser Satz so, ich werde mich nicht in einen Machtkampf stürzen mit einem Kind, das wahrscheinlich heute schon so viel geleistet und Kompromisse geschlossen hat. Why? Warum sollte ich? Aber dann muss man es aushalten, dass von außen vielleicht sogar, also ich habe auch schon mal einen Spruch bekommen von einer anderen Mama, ne? So.
Ja, Sprüche von anderen Mamas sind halt auch nochmal so ein Punkt, ne?
Ja.
Aber ich finde, was du jetzt gerade, und das ist so wichtig, dieses sich nicht alles glauben, was man denkt. Weil wenn du glaubst, was du denkst, dann machst du den Machtkampf mit deinem Kind nur, ja. weil es wichtiger ist, was andere Leute über dich denken. Und das finde ich so schade und das passiert so, das passiert mir auch. Ja.
Das heißt, du würdest eher glauben, was du fühlst?
Ja, also genau. Alle Gefühle, die wir haben, sind valide.
Mhm.
Unsere Gedanken sind nicht unbedingt valide. Die meiste Zeit sind unsere Gedanken der größte Bullshit und nur Hypothesen. Weil auch wenn ich denke, die Mama denkt jetzt XY, heißt das noch lange nicht, dass die Mama das wirklich denkt.
Ja.
Und das
selbst
ist,
wenn.
Genau, selbst wenn, es würde nichts passieren.
Mm.
Aber für mich, ich weiß gar nicht mehr, wann mir das bewusst geworden ist, aber ich habe irgendwo mal den Spruch gelesen und ich weiß auch nicht mehr, wie er O-Ton-mäßig geht, aber jeder ist gedanklich halt eher bei sich. Das heißt, niemand denkt über mich nach. Ja?
Ja,
und vielleicht denkt jemand 30 Sekunden darüber nach, dass ich mein Kind verhätschel und dann sind sie wieder bei sich selber. Das heißt, eigentlich haben wir alle die Freiheit zu machen, was wir wollen, weil sowieso keiner sich für uns interessiert.
Ja.
Und das hat mir auch in der Mutterschaft mehr Freiheit gegeben, nämlich in solchen Situationen bei meinem Kind und bei mir zu sein.
Auch so ein bisschen drauf zu vertrauen, ne? Also drauf zu vertrauen, was man selbst tut.
Voll.
Und auf die eigene Erziehung sozusagen oder die eigene Begleitung des Kindes zu vertrauen und andererseits auch ein bisschen aufs Kind zu vertrauen, dass sich das schon irgendwie entwickeln wird. Und wenn es jetzt vielleicht nicht super selbstständig wird, ist natürlich einfach, das zu sagen, wenn man jetzt beim vierten Kind ist, ne, dann merkt man das ja, dann merkst du ja all die Dinge. Also, weißt du, meine älteste Tochter war nicht ohne in der Pubertät, ne? Liebe Grüße.
Ja.
Die war nicht ohne in der Pubertät und jetzt ist sie einfach eine erwachsene Frau. Und da passiert ganz viel von dem, was ich vermisst habe oder wo ich dachte so, oh Gott, wird das? Ja, das wird. Und dann lernst du ja irgendwo so ein Vertrauen auch da rein, dass das, was du so reingibst, dass das irgendwann schon auch seine Früchte trägt. Nur in bestimmten Lebensphasen eben nicht. Also da braucht man ja nur an die eigene Teenie-Geschichten zu denken.
Naja, und ich finde, es ist halt wieder so spannend, weil das, was uns nämlich eigentlich stresst, ist nicht das Kind in dem Moment, was keine Schuhe anzieht oder der Teenie, sondern was wir gedanklich daraus machen. Und
ja.
was wir denken, was in der Zukunft dann passiert, wenn die sich jetzt mit 3 noch nicht alleine die Schuhe nach einem anstrengenden Kindergartentag anziehen
ja,
kann oder getragen werden.
Ja, dass meine Schwiegertochter mir schon leid tut, weißt du?
Ja.
Wenn sie meinem Sohn die Pantoffel nachtragen muss. Also ich möchte mich hiermit schon mal bei meiner Schwiegertochter in Spee entschuldigen. Er wollte halt nicht. Er war nicht satt und nicht ausgeschlafen. Dann konnte ich nicht erziehen. Nein, aber weißt du, was ich meine? Aber ja, das sind voll die Gedanken, die man hat. Ne?
Ja, und das ist wieder so wichtig, weil die Gedanken, die wir haben, sind so 99% Quatsch.
Weil sie nicht im richtigen Zeitpunkt passieren, meinst du?
Weil sie wahrscheinlich gar nicht passieren.
Also ja, ich meine nur, dass ich jetzt drüber nachdenke, was meine Schwiegertochter später mir
ja,
vorwirft.
Ja, weil das Problem ist
vier.
Ja, genau. Und selbst wenn er schon 14 oder 24 wäre, ja. Weil das Ding ist, alles, was wir in die Zukunft oder alles, was wir für Probleme in der Zukunft projizieren, die können wir jetzt eh nicht lösen.
Ja.
So, warum sollten wir dann darüber nachdenken? Jetzt können wir uns doch darauf fokussieren, okay, das Kind möchte in der Situation einfach seine Schuhe nicht anziehen. Dann ist es nur eine Situation. Und ich kann ihm die Schuhe anziehen und mit Liebe beschütten und wissen, okay, der hatte einfach einen anstrengenden Tag. Das heißt noch lange nicht, dass das morgen immer noch so ist.
Ich glaube im Gegenteil. Ich glaube, dann bringe ich meinem Kind bei, dass wenn da vielleicht mal später ein Partner, eine Partnerin ist und die hat einen anstrengenden Tag oder der, dann kann ich mit Liebe überschütten.
Genau.
Also weißt du, Liebe braucht man immer dann, wenn man es am wenigsten verdient hat.
Ja, voll.
Ja,
voll. Und ich und ganz oft ist es aber ja so, dass wir dann mit so einer Härte vorgehen und sagen, nee, du bist drei, du kriegst das hin. Du hast deine Schuhe schon immer tausendmal angezogen. So, komm, wir gehen jetzt. Anstatt zu sagen, hey, ja, okay, komm, ich helfe dir, natürlich helfe ich dir. Aber warum machen wir das nicht? Weil wir uns darüber Gedanken machen, was es für Konsequenzen hat, wenn wir ihm jetzt die Schuhe anziehen.
Ist ja auch was anderes, wenn ich es immer mache und dann irgendwie so einen kleinen Prinzen oder eine kleine Prinzessin erziehe, die nichts alleine machen möchte. Das ist ja nochmal was anderes. Dann wird es ja vielleicht auch zu so einem Spiel zwischen Eltern und Kindern und da geht es dann um Macht und keine Ahnung. Aber es geht ja hier um Situationen, ne?
Und da merkst du aber immer, wenn es um Macht geht, hat das ja auch was mit mir zu tun. Warum muss ich das gerade machen? Und das meine ich mit, unsere Kinder sind ein Spiegel, wenn wir verstehen, was löst es eigentlich in mir aus, wenn mein Kind das und das macht oder nicht macht. Und dann kann ich wieder daran arbeiten, keine Ahnung, sanfter zu werden, milder zu werden, meine Trigger zu lösen oder was auch immer.
Was ist das mit diesen Triggern? Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne? Also es gibt ja wirklich, also mit vier Kindern kann ich sagen, der eine mehr, der andere weniger, ne? Es gibt ja so dieses eine Kind oder diese zwei Kinder, bei denen man denkt so, alter Falter, das triggert mich jetzt aber auf allen Kanälen. Elke würde sagen, dass ich wieder zu inflationär mit solchen psychologischen Begriffen um mich schmeiße, aber jetzt ist Elke ist ja nicht da, ne? Genau, aber ich fühle mich schon manchmal sehr schnell genervt oder so von Sachen. Warum ist das so?
Ich finde, das Spannende ist, und daran merkt man, dass es halt deine Themen sind, weil dein Mann wird wahrscheinlich nicht bei den gleichen Themen getriggert werden. Und daran merkst du halt, es sind halt Dinge in dir.
Ja.
Was es jetzt genau ist, kann ich dir nicht sagen. Aber es wird irgendwas mit deiner Vergangenheit zu tun haben.
Mhm.
Bei mir ist es zum Beispiel so, meine Tochter ist jetzt 5 geworden und die verfällt manchmal so in Babysprache.
Mhm. Ich glaube, alle 5-Jährigen im Übrigen, weil die nämlich merken, dass die nicht mehr ganz so süß sind, wie sie mal waren. Und dann versuchen sie, das nochmal abzurufen.
Genau. Und mich triggert das sehr. Ich werde richtig innerlich unruhig und auch eher so, dass ich sage, sie soll das lassen.
Mhm.
Bis ich irgendwann mal verstanden habe, was passiert da gerade mit mir? Meine Reaktion ist völlig übertrieben. Das heißt, ich habe mir angeguckt, warum ist meine Reaktion so übertrieben? Und bei mir ist es zum Beispiel so, und das ist so verrückt, als ich ungefähr im gleichen Alter war, kann ich mich manchmal noch so ein bisschen dran erinnern, wie ich war, als ich so alt war. Und da bin ich auch manchmal in Babysprache umgeswitcht und ich habe immer Ärger bekommen.
Ach.
Mir wurde immer gesagt, ich soll das lassen.
Ah.
Und dadurch kommt dieses Gefühl von früher hoch.
Lass das lieber, sonst gibt's Ärger.
Ja,
und dann
genau.
Self-fulfilling prophecy.
Ja, genau. Und das meine ich wieder mit dem, unsere Kinder sind unser Spiegel.
Ja.
Wenn mich was triggert, hat das was mit mir zu tun und meiner eigenen Geschichte. Und dadurch, dass ich das jetzt hochholen konnte, dass mir das bewusst ist, konnte ich das in der Therapie quasi total gut besprechen. Und jetzt darf meine Tochter sein, wie sie ist.
Ja.
Und wenn sie in Babysprache verfällt, weiß ich, genau das, was du gerade gesagt hast, sie hat eine kleine Schwester, wo alle immer sagen, ach, die ist so süß.
Ja, klar.
Und mittlerweile mache ich es dann halt anders. Wenn sie in Babysprache verfällt, darf sie das.
Und dann siehst du das Bedürfnis dahinter.
Und ich sehe
dahinter, ne?
sie.
Ja.
Genau, und ich sehe sie aber nicht, wenn ich meine Brille aufhabe, mit meinen Triggern, die ich habe.
Mhm.
Und dann stülpe ich meine Erwartungen über sie und sage, hör auf, Baby zu sein, du bist 5.
Und das ist ja wieder so ein Punkt, an dem es stresst, ne? Ja,
total. Ja. Und das ist dann
du dich selbst.
Meine eigene Geschichte wiederholt mit meiner Tochter.
Verrückt, ne?
Total verrückt.
Und dass man auch mit den eigenen Kindern viel strenger ist als mit den anderen. Bei mir ist so ein Thema, ich wurde sehr zu Bescheidenheit erzogen. Also Geld war immer so ein Ding. Wenn ich mir zu viel gewünscht habe, dann wurde ich auch mal auf die Kinder in Afrika hingewiesen und so weiter. So. Das heißt, wenn meine Kinder nach einem Tag im Heidepark sagen, sie hätten gerne noch ein Kuscheltier, macht mich das richtig sauer manchmal, weil ich so denke, so,
du hast schon genug gekriegt,
Fräulein.
Das ist bei mir auch so.
Ja, und das ist so ein Punkt. Allerdings, wenn ich dann Kaulitz Hills höre und Tom und Bill erzählen, dass Shopping am Flughafen nicht gilt und dass da der Champagner schon morgens fließt, dann finde ich das unterhaltsam. Also wie kann es sein, dass Tom und Bill was dürfen, was meine Kinder mit 5 Jahren nicht dürfen, weißt du? Wie kann das sein, dass ich das unterhaltsam finde und das andere mich maßlos ärgert? Also irgendwie scheint es ja dann doch so zu sein, dass man bei den eigenen Kindern viel genauer hinguckt und viel, viel strenger ist manchmal, ne?
Ja, voll. Total.
Ja. Ja, Mann. Ja.
Und auch da wieder glaube ich, weil die Emotionen von früher halt hochkommen bei dir.
Ja, ja. Dieses ist pass mal auf, gleich gibt's Ärger.
Ja, genau.
Ja, ja. Spannend.
Total. Und das ist wieder das, was ich meine. Deine Gefühle, auch wenn sie in dem Moment halt völlig übertrieben sind oder du dir so denkst, hä, was passiert da gerade? Das ist das, was ich total spannend finde. Trigger, ich finde die so spannend, weil ich immer wieder mehr über mich lerne.
Ja.
Und es dann, und das ist halt der tolle und positive Nebeneffekt, leichter mache für meine Kinder.
Ja, ich frage mich immer, wie Alleinerziehende das machen. Ne? Da habe ich echt ganz viel Respekt vor, weil ich schon merke, dass, wie du sagtest, mein Mann hat andere Punkte als ich. Und wir merken das dann immer recht schnell. Ne? Also das ist dann so, auch so phasenweise, ne? dass man mit Phasen der Kinder nicht so gut umgehen kann. Und dass man sagt so, okay, ich gehe mal kurz aus dem Raum und schick mal dann den anderen rein. Ne? So, und sag mal so, kannst du mal das Thema, da bin ich nicht fair, da bin ich nicht cool gerade. Das hilft schon wahnsinnig, ne? Das Dorf, das kleine Dorf.
Total.
Ja.
Total.
Da wirklich so ein Backup zu haben.
Ja.
Das haben viele nicht und da habe ich wirklich Respekt vor. Was würdest du denn empfehlen, wenn man so merkt, okay, die Sicherungen gehen gerade durch, ob gerechtfertigt oder nicht, völlig Wurst. Die Sicherungen gehen durch oder wie Elke sagt, das Blech fliegt einem weg. Was würdest du sagen, was ist da so ein gutes Vorgehen, wenn man alleine ist?
Ich glaube, es ist egal, ob man alleine ist oder nicht, weil das ist ja auch der Punkt, auch wenn wir nicht alleine sind, auch wenn wir ein Dorf haben, reagieren wir ja auch manchmal so, wie wir es eigentlich nicht wollen.
Aber da kann man wenigstens nochmal diesen Switch machen, zu sagen, oh, ich merke gerade.
Ja, aber manchmal kommt man da ja auch nicht hin.
Ja, ja,
manchmal ist es zu spät für diesen Switch, sondern dann ist man halt laut geworden. Und ich glaube, es geht gar nicht darum, dass unsere Kinder nicht mitkriegen, dass wir mal überfordert sind, dass wir mal laut werden, dass wir mal meckern. Sondern es geht darum, dass wir, und da ist es wie gesagt egal, ob ich alleinerziehend bin oder nicht, es geht darum, dass wir danach wieder in die Reparatur gehen. Indem wir sagen zu unseren Kindern, hey, das war nicht deine Schuld, sondern bei mir ist irgendwas passiert. Und ich finde, dadurch lernen die Kinder halt auch, dass alle Emotionen okay sind, auch die scheiß unangenehmen. Weil das ist, glaube ich, das größte Problem, was wir haben. Wir wollen, dass unsere Kinder glücklich sind. Ich will nicht, dass meine Kinder glücklich sind. Ich will, dass sie mit jeder Emotion umgehen können. Und das können wir in unserer Generation. Wir können fast nicht mit unseren unangenehmen Gefühlen umgehen.
Wir wurden ja auch aufs Zimmer geschickt, wenn wir die hatten. Ach,
schlimm,
oder?
Ja, aufs Zimmer schicken ist ja Kontaktabbruch, Verbindungsabbruch. Das ist das Schlimmste, was du einem Kind eigentlich antun kannst. Und was machen wir als Erwachsene? Wir nehmen unser Handy, wir sind bei Social Media, wir gucken Netflix oder machen irgendwas. Wir gehen zum Sport, wenn wir das irgendwann mal als Mamas wieder können oder was wir auch immer machen, um nicht mit diesen unangenehmen Gefühlen zu sein. Und wenn ich zum Beispiel laut werde oder wütend, ich zum Beispiel habe mir jetzt wirklich angewöhnt, wenn ich wütend bin, dann schreie ich auch einfach. Und finden meine Kinder das cool in dem Moment? Nee, meistens nicht. Und meistens sehe ich auch, dass die mich mit großen Augen anstarren. Und danach gehe ich zu denen und sage, Mädels, es tut mir total leid, aber ich war richtig wütend und mir hat das gerade gut getan, zu schreien.
Ja.
So,
gibt es ja sogar in der gewaltfreien Kommunikation, habe ich gelernt, gibt es den Giraffenschrei, der aber immer nur bei einem selbst ist. Also, dass man sowas sagt, nicht wie, ihr nervt mich, ihr geht jetzt aufs Zimmer, sondern mich nervt hier alles und ich muss jetzt mal kurz rausgehen.
Ja, genau, bei sich bleiben. Mhm. Ja, und weil ich zum Beispiel, wenn ich an meine Kindheit denke, ich habe nicht mitbekommen, dass meine Mama geweint hat. Und wenn sie dann doch mal geweint hat, immer gleich mit dem schnell wegdrücken. Mhm. Ja, meine Eltern haben sich gestritten, aber was ist danach nicht passiert? Dass sie mit uns darüber gesprochen haben.
Ah, okay.
Dass das nichts mit uns als Kindern zu tun hatte oder sonst irgendwas. Das heißt, was ich mache, wenn ich so bin, wie ich nicht sein will, was öfters mal vorkommt, gehe ich danach in die Reparatur. Ich sage ihnen, es hat nichts mit dir zu tun, sondern warum ist das passiert? Weil ich nicht gut auf mich geachtet habe.
Mhm.
Weil ich zu viel über meine Grenzen gegangen bin. Weil ich auf die kleinsten Sachen nicht geachtet habe. Wie, habe ich genug getrunken? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal gegessen? Weil das Problem ist, diese Grundbedürfnisse, die wir ja auch haben als Mütter, wenn wir die nicht befriedigen, ist es für unseren Körper so, als wenn schon Gefahr da ist.
Ja.
Und das heißt, wenn ich genug trinke, wenn ich genug esse, ist schon mal viel Puffer da, dass ich nicht schnell gereizt bin.
Guck mal, das finde ich gerade voll logisch. Das heißt, dein Körper sagt dir, hier ist gerade Dürre, hier ist Hungersnot, hier ist offensichtlich kein Platz für deine Notdurft. Und dann geht er ja schon in so einen Modus.
Hast ja, genau, dann geht er automatisch in einen Kampfmodus oder einen Fluchtmodus. Und wenn dann auch noch das Kind das Wasserglas umschüttet, dann ist halt Katastrophe. Während, und das kennen wir auch
Dürre.
Alle. Ja, das gute Wasser.
Ja.
Nee, und das ist ja auch das, was garantiert auch alle Mamas kennen. Das umgekippte Glas Wasser ist manchmal eine Vollkatastrophe und du siehst nur die Mehrarbeit und manchmal ist es überhaupt kein Problem und du sagst, hey, mach doch nichts, wir wischen es zusammen ab. Die Situation ist nie das Problem, sondern immer, wie wir damit umgehen und warum wir damit umgehen.
Mhm.
Und wenn unser Körper Gefahr wittert, und das tut es halt auch schon, wenn wir die ganze Zeit darüber nachdenken, dass wir das Kind in, keine Ahnung, in 3 Monaten in die Eingewöhnung geben und uns das aber alles viel zu schnell ist, sind wir schon unter Anspannung.
Ja.
Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir meckern, laut werden oder sonst irgendwas machen, halt auch viel, viel höher.
Mhm. Guck mal. Ich wieder was gelernt.
Ich muss trinken und essen. Es ist so einfach und klingt so lächerlich. Aber es ist so ein Game Changer.
Total.
Oder auch, was wir Mamas immer machen, ist schnell, schnell, schnell.
Mm.
Da mal bewusst irgendetwas langsam zu machen, weil auch das ist, alles, was wir schnell machen, ist für unser Nervensystem auch assoziiert mit eigentlich Gefahr.
Ja, und fürs Kind halt auch. Und dieses Hetzen vom Kind, ist, also das geht ja eigentlich immer schief.
Ja, streich das eigentlich.
Ja, ja, bei uns, also ich habe wirklich gelernt, alles zu einem Spiel zu machen.
Ja.
Wenn ich was will, mache ich immer ein Spiel. Also abends, wenn ich möchte, dass mein Kind nochmal auf Toilette geht, dann wir machen eigentlich immer ein Wettrennen zur Toilette. Und das ist eine allabendliche Frage, wer schafft es zuerst? Das sind so Dinge, die machen es so viel einfacher, ne? Dass man alles in Spaß und Spiel und ich zähle bis 100 und guck mal, ob du es schaffst, in der Zeit dir deine Jacke, deine Schuhe und alles anzuziehen. Das hilft so unglaublich, wenn man den Stress nicht aufs Kind überträgt. Weil manchmal, seien wir ehrlich, Jill, ne? Manchmal ist es einfach schnell, schnell.
Ja, voll.
Ja, kannst dann auch nicht.
Aber es geht
machen.
Nicht unbedingt leichter dann.
Nein.
Und schnell, schnell ist es vor allen Dingen immer dann, wenn du sowieso schon gestresst bist und nicht rauskommst.
Findest du, es wird leichter, wenn die Kinder größer werden, so für alle, die so ganz kleine Kinder haben?
Meine Kinder sind ja jetzt noch klein. Ich weiß nicht, wie ist es in der Pubertät?
Nee, aber 3 und 5 fand ich schon, also ich sag mal kurz, was ich denke. Ich glaube, es wird einfacher. Weil man, also ich denke das immer nicht. Und wenn ich dann aber eben meine Schwester mit so ne Kleinkind und Baby besuche, denke ich so, oh, holla die Waldfee, alles klar. Ich gehe jetzt ins Bett und ich schlafe erstmal 8 Stunden, weißt du, da fängt es ja schon mal an.
Ja, ich glaube auch, das ist super individuell. Weil ich zum Beispiel, ich habe es geliebt, kleine Babys zu haben. Oh, ich war schon immer, auch als 13-Jährige habe ich schon auf Babys aufgepasst. Babys waren immer, fand ich immer super.
Mhm.
Alles so 3, 4 fand ich schwierig.
Weil die eine eigene Meinung haben.
Ich glaube auch, weil da mehr bei mir passiert und weil als ich 3, 4, 5 war, vielleicht auch irgendwas, keine Ahnung, weil ich vielleicht auch schwieriger wurde. Und da merke ich schon, 5 finde ich schon schwieriger. Aber ja, es wird auch einfacher, weil ich sitze jetzt hier mit dir in Hamburg. Mhm. Ja, das hätte ich nicht gemacht, als mein Kind 1 war.
Ja, eben.
So, ja, es wird leichter und gleichzeitig auch wieder irgendwie schwieriger.
Also, aber es wird einfacher, so ein bisschen seine Bedürfnisse erstmal selbst zu stillen.
Genau, es wird einfacher, wieder mehr
bei mir anzukommen. Mhm. Und da würde ich sagen, waren meine Kinder aber auch ein unglaublich guter Spiegel, weil so bewusst, wie ich jetzt bin, war ich vor meinen Kindern nicht.
Ja.
Mir ist schon bewusst, dass ich jetzt eine große Verantwortung habe. Mhm. Und damit gehe ich eben auch ganz anders mit mir um, weil ja. Auch da, seien wir mal ehrlich, wie lernen Kinder? Die Kinder lernen am Vorbild.
Mhm.
Und
nicht,
heißt,
wie du die behandelst, sondern wie du dich behandelst.
Genau,
ne?
Total. Ja, ja. So, und wenn ich will, dass meine Kinder irgendwie ein tolles Leben haben, dann darf ich erstmal bei mir hingucken. Und zum Beispiel mein größtes Learning ist halt wirklich dieses, ich habe ein Problem damit, unangenehme Gefühle zu haben. Mhm. Das heißt, deswegen möchte ich, dass meine Kinder unbedingt glücklich sind. Das würde aber nicht funktionieren. Keiner ist ununterbrochen glücklich.
Nee.
Und das muss es halt auch nicht sein, wenn wir keine Angst mehr vor diesen unangenehmen Gefühlen haben.
Voll. Und ich finde, das ist ein Unterschied, ob du eine glückliche Kindheit willst. Glückliche Kindheit im Sinne von eine, die geglückt ist irgendwie. Eine, die dir mitgegeben hat, was du fürs Leben brauchst. Oder ob du sagst, ich möchte, dass mein Kind immer glücklich ist.
Total. Das ist ein Riesenunterschied.
Ja.
Ja. Und geglückt ist halt auch eine Kindheit, wenn es mal laut wurde, wenn man sich mal gestritten hat, wenn man alleinerziehend ist. Das heißt halt noch lange nicht, dass es irgendwie blöd ist, wie es ist.
Nee, gar nicht. Also vor allem auch selbst ganz, ganz schwere Kindheiten, glaube ich, können wahnsinnig gut glücken, weil man dann einen Rucksack mit dabei hat, mit ganz viel Werkzeug. Die Frage ist, wie du es interpretierst auch, ne? Also wie du es fürs Kind auch interpretierst. Ja, es kann sein, dass da ein Schicksalsschlag ist, dass da Krankheit, Tod, was auch immer, was da alles passieren kann im Laufe einer Kindheit. Das kann alles passieren. Die Frage ist, ziehst du den Rucksack auf und denkst dir, ich habe gutes Werkzeug dabei, auch wenn es manchmal an den Schultern scheuert? Oder ziehst du den Rucksack auf und sagst, das erdrückt mich, ich habe viel zu viel dabei?
Total.
Ja.
Und da merkst du wieder, wie wichtig deine eigenen Gedanken sind.
Mhm.
Weil die Situation ist die gleiche. Du kannst sie noch schrecklicher machen oder du machst sie besser.
Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was Elternschaft alles verändert. Und ich glaube, man ist sich nicht darüber bewusst, dass das Leben, was man kannte, eigentlich zu Ende ist und dass ein ganz neues Leben anfängt. Das heißt ja nicht, dass man Teile dieses Lebens nicht, das man hatte, wiederfinden kann, wiederentdecken kann und so weiter. Aber mir war nicht klar, was für eine Zäsur Elternschaft bedeutet.
Ja, und was ich halt so spannend finde, ich hatte vorher schon solche Sprüche gehört.
Ja.
Aber ich habe das nicht verstanden, weil ich es noch nicht erlebt hatte.
Mhm.
Und das hat mir nochmal gezeigt, ich kann mich in Leute nicht hineinversetzen, wenn ich nicht die gleiche Situation hatte. Es geht einfach nicht. Weil, ja, ich kann es mir vorstellen, aber ich weiß trotzdem nicht, wie es ist.
Mhm.
Und deswegen glaube ich auch, man kann noch so vielen Erstgebärenden sagen, wie es wird. Man versteht es einfach noch nicht. Und vielleicht ist es auch ganz gut so. Weil wir haben alle sowieso schon so eine Negativitätstendenz.
Mhm.
Das muss man nicht unbedingt auch noch füttern, weil man sowieso nicht verstehen kann.
Weil man den anderen Punkt ja auch nicht verstehen kann.
Ja, eben, den viel wichtigeren. Ne?
Wie sehr kann man Kinder lieben?
Ja.
Was ist das eigentlich mit dieser bedingungslosen Liebe?
Und auch das hat man tausendmal gehört. Aber
bringt's
man checkt
nicht.
Es erst, wenn du dieses Baby in deinem Arm hältst.
Ja, sehe ich auch so.
Ja.
Ja, aber an alle da draußen, wir kommen zum Ende,
ja.
An alle da draußen, die gerade denken, Alter, ist das anstrengend.
Ja, es ist es auch.
Es ist unglaublich anstrengend. Es ist einfach so. Aber es wird auch anders. Also ich finde, es hilft ja schon, wenn die Anstrengung sich verändert. Also manchmal mag man ja ganz gerne, wenn das Knie weh tut, stellt man sich vor, jetzt wären mir Zahnschmerzen ehrlich gesagt lieber. Nur zur Abwechslung. Ja. Und das, so ist es ein bisschen, ne?
Ja, so ist es ein bisschen.
Ja. Und gleichzeitig ist das Herz so voll, ne? Man ist so, so verliebt.
Ja, voll. Und dann geht's plötzlich alles zu schnell.
Ist richtig. Und wir schließen mal mit den Worten meines Jüngsten, der mir gestern gesagt hat, Mama, deine Gefühle sind richtig und wichtig und meine Gefühle sind richtig und wichtig.
Ich hab Gänsehaut.
Ja, hat er mir nochmal erklärt und, ich glaube, das ist es, ne? Und wenn ihr euch hier heute abgeholt gefühlt habt, aber vielleicht eine ganz konkrete Situation habt, in der ihr sagt, okay, hier hätte ich gern mal Rat, vielleicht am liebsten von Elke, dann schreibt uns gerne an podcast@eltern.de. Nächste Woche am Donnerstag geht's auch schon weiter mit einer neuen Folge. Eure Fragen. Falls ihr Lust habt, mal in das ehrliche Schwangerschaftsbuch reinzublättern, in dem auch Jill...
Es ist so schön.
Ah, danke. Ja, in dem auch Jill zum Beispiel sagt, was ganz gut gegen Sorgen und Ängste hilft. Da hast du wirklich ganz konkrete, coole Ideen in dem Buch. Schaut mal rein. Wie immer, wenn wir über Bücher sprechen, findet ihr den Link in den Shownotes. Jetzt aber erstmal, habt ein schönes Wochenende. Das darf man Donnerstag schon wünschen, oder?
Auf jeden Fall.
Und wir sagen Tschüss und alles Liebe aus Hamburg.
Tschüss.
Tschüss.